Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Guten Morgen zusammen. Wer von euch kennt diesen Kerl? Charlie, Priska, okay, sonst niemand? Doch, Micha sagt auch verlegen, er kennt ihn. Das ist Neil Patrick Harris, bekannt vor allen Dingen aus How I Met Your Mother, das ist eine amerikanische Sitcom. Und seine Paraderolle dort ist Barney Stinson. Das ist ein Kerl, der unheimlich gerne Anzüge trägt. Der sagt im englischen Original immer, suit up. Suit heißt im Amerikanischen oder im Englischen Anzug und will damit ausdrücken, zieh den Anzug an, mach dich schick. Und er sagt, dieser Anzug verleiht ihm besondere Kräfte, also damit kann er eigentlich besonders gut Frauen aufreißen. Er trägt ihn und strahlt damit Erfolg und Selbstbewusstsein aus und ja, die Frauen fallen auf diese Masche rein. Aber für ihn gibt ihm der Anzug Stärke. Wie ist es bei uns? Wir kleiden uns doch auch einem gewissen Anlass entsprechend. Stellt euch eine Hochzeit vor, die Braut macht sich besonders schick, zieht bei uns hier ein schönes weißes Brautkleid an und zeigt damit allen, heute ist ihr großer Tag, wir feiern die Vermählung und die Braut ist weiß, ist rein für den Bräutigam und strahlt eine Eleganz aus und es ist einfach ein ganz besonderer Anlass, ein ganz besonderes Kleid. Dem Anlass entsprechend. Wenn es sehr kalt ist, dann ziehen wir uns dicke Kleidung an, Winterkleidung, damit wir nicht frieren, weil wenn es kalt ist und wir haben zu wenig an, ist es unangenehm. Das heißt, wir müssen uns auch da entsprechend kleiden. Oder wenn wir ein deutscher Tourist auf Mallorca sind, ziehen wir weiße Socken in Sandalen an. Ja, das ist das Erkennungszeichen, da weiß jeder direkt, mit dem muss man Deutsch reden, da ist alles klar. Ja. Also, Kleidung ist sehr nützlich als Erkennungsmerkmal zur Temperaturschutz, für einen Anlass. Aber mit der Kleidung kommt auch der Ärger. Kleidung muss man waschen. Ja. Dann, nachdem man sie gewaschen hat und getrocknet ist, muss man sie falten. Und dann, wenn die Kleidung kaputt geht, muss man sie auch noch ersetzen. Ja, also, nur Geschäft mit dieser Kleidung. Jetzt gibt es aber eine Kleidung im Wort Gottes, mit der hat man diesen ganzen Ärger nicht. Die muss man nicht waschen, falten und ersetzen. Und um diese Kleidung soll es heute gehen. Die ultimative Kleidung. Und dazu möchte ich euch gerne den Bibeltext vorlesen aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Und wer kann, den möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ich bete noch. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du heute im Mittelpunkt stehst, dass unsere Gedanken bei dir sind und was du uns heute Morgen sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du mich durch deinen Geist einfach leitest, ja, damit deine Worte hier verkündet werden. Amen. Mein erster Punkt, Vers 10.
Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Zur Erinnerung, wir haben einen mächtigen Gott. Das wird auch nochmal illustriert, zum Beispiel in 2. Mose 19. Da kommt Gott zum Volk Israel auf den Berg Sinai. Und dazu steht Folgendes geschrieben ab Vers 16. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Also das ist das Bild, was Gott von sich selbst vermittelt, von seiner Macht. Da haben wir Feuer, da haben wir Rauch, da haben wir Erbeben, da haben wir lautstarke Hörner. Ja, das ist das, wenn Gott mit einem Teil auf diese Erde kommt, näher kommt. Und das ist nur ein kleiner Abglanz von dem, was hinter Gott steckt. Wenn wir uns die schöpferische Kraft von Gott betrachten, was er alles geschaffen hat, dann ist ja so ein bisschen Rauch sozusagen nur ein kleiner Teil davon. Ja, diesen mächtigen Gott haben wir. Und was sagt uns dieser mächtige Gott? Oder was möchte uns dieser mächtige Gott geben? Kommen wir im nächsten Vers zu. Vers 11. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Wir sollen eine Rüstung anlegen. Und nicht nur das, Gott hält diese Rüstung schon für uns bereit. Das heißt im Endeffekt, wir müssen nicht lange danach suchen. Er hält sie uns schon hin. Es ist nicht so, dass wir erst eine große Pilgerreise machen müssen oder 12 Aufgaben, bevor wir in den Olymp kommen oder was weiß ich, was dran geknüpft ist, um etwas zu erhalten. Nein, er streckt sie uns schon hin. Aber was müssen wir machen? Er sieht sie uns nicht an, sondern wir müssen selbst zugreifen. Wir müssen sie ergreifen und anziehen. Also er zwingt uns nichts auf, aber er gibt uns die Möglichkeit, etwas anzuziehen. Er möchte uns, dieser mächtige Gott, mit etwas ausrüsten. Und das macht er nicht einfach so. Also da steht schon ein Grund dahinter, warum wir das brauchen. Hier steht es, um den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Also der Teufel ist nicht irgendeine Erfindung, der ist in der Bibel ganz klar Realität. Es gibt ihn. Und er greift nicht offen an, sondern heimtückisch. Und damit wir gewappnet sind, brauchen wir diese Rüstung. Ja. Der geistliche Kampf ist Realität. In Vers 12 geht es weiter. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich habe mal versucht, ein Bild für Finsternis zu finden. Finsternis wäre ja eigentlich komplett schwarz, also kein Bild, aber vielleicht merkt ihr von diesem Bild hier, dass da eine gewisse düstere Stimmung ausgeht. Und auch diese Finsternis, das ist doch etwas, was wir ganz real erleben. Krieg, Mord. Neulich habe ich im Radio was von einer Gruppenvergewaltigung gehört. Ja, also da fehlen einem einfach die Worte. Diese Finsternis ist da. Und dieser Kampf ist real, auch wenn wir ihn nicht sehen. Es gibt eine unsichtbare Welt, in der ein Kampf herrscht. So. Der Sieg ist sicher. In Vers 13. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Also das ist auch schon das, was uns hier mitgeteilt wird. Es ist nicht so, dass es eine Rüstung gibt und dass es diesen geistlichen Kampf gibt, sondern auch, dass wenn wir diese Rüstung ergreifen, dass wir am Ende als Sieger dastehen. Natürlich ist das dann nicht unsere eigene Kraft, also es ist ja auch nicht unsere eigene Rüstung, sondern die, die Gott uns verleiht. Das heißt, den Sieg hat eigentlich Jesus errungen. Aber trotzdem wird uns dieser Sieg zugesprochen. Und das finde ich sehr ermutigend, wenn ich nochmal bis jetzt zusammenfasse. Wir haben einen mächtigen Gott. Dieser hält eine Rüstung für uns bereit, die wir auch brauchen für den Kampf gegen die Finsternis. Und mit dieser Rüstung werden wir am Ende als Sieger dastehen. Jetzt müsste es doch dringend Zeit sein, dass wir mehr zu dieser Rüstung erfahren. Ihr kennt ja sicherlich das Pentagon. Aus den USA, wo der Geheimdienst sitzt. Große, mächtige Institution mit diesen markanten 5 Ecken. Woran merkt man jetzt, dass die Rüstung Gottes besser ist als das Pentagon? Ja, einfach, weil es nicht 5 Ecken sind, sondern 6 Ecken. Ja. Die erste Ecke von diesem Sechseck, was ich euch aufskizzieren möchte, ist der Gürtel. In Vers 14 heißt es: Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Also es ist natürlich ein Bild. Also Wahrheit ist ja kein Gegenstand, den ich mir tatsächlich um die Hüften binden kann. Aber für mich drückt das aus, dass ich mich mit Wahrheit umgebe. Dass ich Wahrheit um mich herum, ein Gürtel geht ja auch um den ganzen Körper herum, ausstrahle. Aber was ist jetzt mit der Wahrheit? Heißt das jetzt, ich darf nie lügen? Heißt das, wenn mir irgendwas nicht passt und ich das so empfinde, kann ich das dem anderen gerade um die Ohren hauen? Ist das Wahrheit? Ist das damit gemeint? Gibt es eine interessante Geschichte zu? Die steht in Josua 2. Möchte ich euch mal kurz vorlesen. Da sendet Josua Boten in die Stadt Jericho. Und was dann passiert, lesen wir ab Vers 3. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Ja, also Josua hatte tatsächlich Leute losgeschickt, um das Land auszukundschaften, und diese Leute sind bei Rahab eingekehrt. Der König von Jericho, der hat das mitbekommen und hat jetzt wiederum Leute geschickt, um diese Männer dingfest zu machen. In Vers 4 geht's weiter. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun: Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste, bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer heraus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Also eine ganz klare Lüge. Also sie wusste wahrscheinlich sehr gut, wer diese Männer sind, sonst hätte sie sie gar nicht erst versteckt. Und als noch der König kommt, also durch seine Boten, und nach diesen Männern fragt, lügt sie diese an. Ja, sie sagt nicht nur, dass sie schon gegangen sind, sondern sie sagt auch noch, jagt ihn nach, dann könnt ihr sie einholen. Ja, ob hätten sie tatsächlich diese realistische Chance. Am Ende geht es weiter, dass sie diese Männer gar nicht finden und die dann doch heimlich verschwinden können. Aber Rahab hat gelogen, hat nicht die Wahrheit gesprochen. Das wäre doch nicht biblisch, oder? In Jakobus 2, im Vers 25, lesen wir: Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerecht worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Also sie rechtfertigt nicht direkt die Lüge, aber sie sagt, dass durch ihr Tun Rahab gerecht geworden ist. Mit der Wahrheit verhält es sich so: dass sie dem anderen im Blick hat. Wenn wir uns die 10 Gebote nochmal vor Augen halten, dann denkt jeder direkt, dass da steht, du sollst nicht lügen. In Wahrheit stimmt es aber nicht. Da steht, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Es ist verknüpft mit unserem Nächsten. Es ist verknüpft mit dem wir in Beziehung stehen, um den es geht. Also ich denke, es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmefälle, wo es wirklich gerechtfertigt ist zu lügen. Und auch meistens nicht um uns selbst willen, sondern dann auch nur um andere willen. Also wenn ich an den Zweiten Weltkrieg und an die Judenverfolgung denke, dann denke ich nicht, dass es in Gottes Sinne war, dass den Nazis dort die Wahrheit gesagt wurde, wenn man Juden bei sich versteckt hat. Es geht darum, die anderen zu schützen, auch von dem Bösen. Und wenn dafür eine Lüge notwendig ist, dann ist das in dem Fall auch okay. Also Wahrheit ist jetzt kein absolutes Gesetz, was nicht überschritten werden darf. Wahrheit ist ein Grundprinzip, was uns umgeben sollte, was aber immer dem Nächsten noch im Blick hat. Ich denke, wenn wir das zu weit ausdehnen und es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, dann passiert es sehr schnell, dass wir in Verruf kommen. Dass man sagt, er hat doch da schon gelogen, warum sollte das jetzt die Wahrheit sein? Man sollte sehr, sehr aufpassen mit dem, was man sagt und wie man es sagt, weil wir daran gemessen werden. Also im Zweifel etwas weniger sagen und lieber die Wahrheit sagen, damit fährt man am Ende besser. Bindet euch den Gürtel der Wahrheit um. Als nächstes auf unserem Sechseck haben wir den Brustpanzer. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, heißt es im zweiten Teil von Vers 14. Wie verhält es sich mit der Gerechtigkeit? Dazu habe ich auch ein kleines Bildchen mitgebracht. Hier sehen wir drei Leute, einen Erwachsenen, einen Jugendlichen und ein kleines Kind. Die wollen gerne über einen Zaun gucken, um ein Baseballspiel zu sehen. Gleichberechtigung ist jetzt, man stellt allen die gleiche Kiste hin, damit sie gucken können. In Realität heißt das, oder wie ihr das auf dem Bild seht, heißt das, der Erwachsene, der kann mit der Kiste locker drüber gucken, der Jugendliche kann vielleicht gerade so drüber gucken, unbequem, und das kleine Kind sieht gar nichts. Das ist Gleichberechtigung. Alle kriegen das Gleiche. Aber es ist doch nicht wirklich gerecht, oder? Gerechtigkeit sieht dann vor, dass halt die Person, die am kleinsten ist, zwei Kisten bekommt, der Jugendliche eine Kiste oder halt die Kiste, damit er drüber gucken kann, und der Erwachsene braucht keine Kiste, um drüber zu gucken. Und alle können das Baseballspiel sehen. Und man braucht gleich viel Kisten. Ist doch super. Ja, also weg von der Gleichberechtigung eigentlich zur Gerechtigkeit. Und wie sieht die Realität aus? In der Realität sieht es so aus, dass, hier steht es, kann man wahrscheinlich nicht mehr lesen, der Reiche sich alle Kisten schnappt, einen gemütlichen Stuhl baut, um das Baseballspiel zu sehen. Der Jugendliche nimmt den Kleinen auf seine Schultern, damit der Kleine wenigstens drüber gucken kann. Der Reiche sagt dem Mittelstand, dass er den Armen helfen muss. Ja, das ist unsere Realität nach dem Bild. Gerechtigkeit sollte uns ein großes Anliegen sein. Der Brustpanzer ist, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht vom Bild her, aber wie das vom Schild her ist, aber ich denke, der größte Teil der Rüstung. Er umgibt unsere ganze Brust und die Brust ist auch da, wo unser Herz sitzt. Also da, wo wir die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen. Jesus sagt dazu in der Bergpredigt in Matthäus 6, trachtet zuerst, in Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Da geht es vorher um die Sorgen, die Menschen hatten, dass sie nicht genug zu essen oder nicht genug Kleidung haben. Und Jesus sagt, Man soll zuerst den Fokus setzen auf Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Also ich kannte den Vers vorher schon, aber dieses nach seiner Gerechtigkeit, dass das da drin steht, das hatte ich irgendwie immer komplett ausgeblendet. Zuerst Reich Gottes, aber dass dieser Fokus da auch noch ist, wusste ich gar nicht. Oder hatte ich zumindest nicht mehr präsent. Also Gerechtigkeit ist ein großes Thema für Gott. Das ist das, was uns wirklich ein Anliegen sollte. Uns sollte es stören, wenn irgendwo Ungerechtigkeit vorliegt. Wirklich in die Magengrube gehen und wir sollten nicht einfach das hinnehmen. Paulus gebraucht ja auch immer wieder das Bild vom Leib, der vielfältig ist und wo einer Schmerzen hat, dass es der andere spürt. Es gibt so viele Sachen und so viele Beispiele, wo es einfach ungerecht zugeht. Natürlich können wir das alles nicht lindern, aber wir könnten einen kleinen Teil dazu beitragen und wir könnten in unserer direkten Umgebung dafür sorgen, dass es gerechter zugeht. Wir können Leute gerechter behandeln. Das ist etwas, wonach wir wirklich streben sollten, was ganz praktisch ist. Das dritte Eck unseres Sechsecks. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Das Evangelium verbreiten, das ist unser Auftrag. Geht hin und mache zu Jüngern, ihr kennt's. Es ist unser Auftrag als Gemeinde, aber es ist auch der Auftrag des Einzelnen. Da, wo wir sind, das Evangelium kund werden zu lassen. Wenn es irgendwo ein super Angebot gibt, ja, ich weiß nicht, Big Mac für 10 Cent oder sowas, ja, und das dauerhaft und man braucht nur so eine gewisse Karte. Gut, Big Mac ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil man das nicht wirklich verbreiten möchte, aber ihr versteht, was ich meine. Ein super Angebot. Und wenn ihr satt seid, was spricht dagegen, einem guten Bekannten oder Freund oder sowas diese Karte weiterzugeben, dass er auch von diesem Angebot profitieren kann? Nichts, man würde es doch machen. Im Gegenteil, wenn dieser Freund erfährt, dass man diese Karte hatte und sie nicht weitergegeben hat, wäre er doch ziemlich sauer. Verständlicherweise. Warum auch sie behalten, wenn es einen eigentlich nichts kostet, da was weiterzugeben? Und ich denke, das Evangelium, die gute Nachricht zu verbreiten, ist ähnlich. Es kostet uns im Prinzip nichts. Es bringt uns was. Es ist Teil dieser Rüstung. Es sind unsere Schuhe. Und wer nicht bereit ist, sich zu bewegen, der braucht auch keine Schuhe. Also, ja, versucht wirklich dran zu denken, das auf dem Herzen zu haben, dass da ein super Angebot vorliegt und dass es nur im Interesse des anderen ist, davon weiterzugeben. Also mir persönlich fällt das auch in der Praxis wirklich schwer. Also ich habe Arbeitskollegen, die sind promovierte Chemiker und sehr kopfgesteuert. Und wenn wir dann manchmal anfangen zu diskutieren, fällt es mir schwer, da standhaft zu bleiben und die richtigen Argumente zu finden. Aber trotzdem möchte ich an der Stelle Zeugnis geben und zumindest sagen, dass ich die Sachen anders sehe und auch, warum ich das anders sehe. Ob es die anderen überzeugt oder nicht, da kann ich wenig machen, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen. Das vierte Eck ist das Schild. In Vers 16. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Der Glaube. So, wer kennt diesen Menschen hier? Thomas, Charlie, ja, sehr gut. Bisschen Popkultur hier. Das ist Captain America, der amerikanische Superheld. Das ist ein Typ, der besonders stark ist. Und das Interessante an ihm ist, der hat jetzt keine super Laserwaffe oder was auch immer, sondern der hat ein Schild. Ein Schild, der ihm besonders nützt. Ein Schild ist ja eigentlich keine Angriffswaffe, sondern eine Verteidigungswaffe. Aber er nutzt es auch manchmal zum Angriff, indem er das irgendwie rumwirft oder sowas. Aber hauptsächlich dient es zur Verteidigung. Und das ist irgendwie aus so einem super Material, was in Wirklichkeit gar nicht gibt, was aus dem Weltall kommt. Und das ist das härteste Material auf der Welt und kann auch Kräfte absorbieren und so weiter und so fort. Aber wenn ihr das nächste Mal irgendwie diese Figur sieht oder irgendwen aus Marvel oder sowas, denkt an den Schild des Glaubens. An diesen Schild, der wirklich ja, Kräfte absorbieren kann, so wie es auch bei uns im Bibelvers geschrieben wird, der die feurigen Pfeile unschädlich macht. Also die brennen nicht weiter, sondern die sind einfach ausgelöscht. Glauben können wir auch übersetzen oftmals mit Vertrauen. Und für mich ist Vertrauen das große Thema in der Bibel. Von der Schöpfungsgeschichte bis hin zur Offenbarung geht es eigentlich darum, dass wir Menschen Gott vertrauen sollten. Dass er es gut mit uns meint und dass es recht ist, ihm nachzufolgen. In 2. Korinther, Vers 5 heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Vertrauen hat auch eine gewisse Unsicherheit. Wenn ich schnell weg muss und ich muss bei irgendwem von euch mein Portemonnaie lassen, dann suche ich mir eine Person aus, der ich vertraue. Ich weiß nicht, was sie mit meinem Portemonnaie macht, ob sie meine Bankkarten missbraucht, ob sie Geld ausgibt, was auch immer. Aber ich vertraue ihr in dem Moment, dass nichts damit geschehen wird. Wenn ich jetzt schon in die Zukunft sehen könnte und wissen würde, ah ja, damit passiert ganz sicher nichts, der kann ich sicher geben, dann ist es kein Vertrauen mehr. Ja, dann ist es eine absolute Vorahnung oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber das Vertrauen ist nicht mehr da. Und Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Er könnte diese Zeichen machen, dass wir gar nicht mehr anders könnten, als ihm nachzufolgen. Und da wäre keine Freiwilligkeit. Das wäre eine Versklavung. Sondern er spricht eine Einladung aus. Eine Einladung, ihm zu vertrauen und daraus zu leben. Und durch dieses Vertrauen, durch diesen Glauben, sind wir unglaublich befähigt durch ihn. Das heißt ja auch, Glaube versetzt Berge. Unser fünftes Eck von unserem Sechseck ist der Helm. In 17a heißt es, setzt den Helm der Rettung auf. Helm des Heils, besetzt es Luther. Die Rettung. Rettung ist das, was wir brauchen. Sünde ist genau wie das Böse und die Finsternis Realität. Wir sind von Sünde umgeben und kommen da alleine einfach nicht raus. Wir brauchen diese Rettung. Jetzt ist die Rettung mit dem Helm verknüpft. Der Helm ist das auch, was unseren Kopf schützt. Und wie ich mir das ganz gut merke, ist, dass Rettung etwas ist, was ich mir in meinem Kopf immer wieder bewusst machen muss. Wenn ich mich auf Jesus berufe, bin ich gerettet. Das ist absolut. Nicht irgendwann, wenn er Bock drauf hat, dann passiert das, sondern es ist klar, dass ich gerettet bin. In 1. Petrus 1 heißt es, Vers 9, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Rettung ist das Ziel. Es ist das, worauf der Glaube eigentlich hinstrebt. Und wenn es jetzt so wäre, dass ich mir dieser Rettung nicht sicher sein könnte, nimmt mir das unglaublich viel Freiheit. Ich müsste immer gucken, muss ich vielleicht doch noch irgendwas tun, um diese Rettung zu erlangen? Muss ich mehr beten? Muss ich fasten? Dies und das. Es setzt mich in eine Religiosität rein, wo ich der Weg zu Gott bin und nicht Jesus. Und deswegen ist es wichtig, sich dieser Rettung bewusst zu sein, die uns die Freiheit gibt, hey, ich bin schon gerettet und aus dieser Rettung heraus, aus dieser Kraft heraus, darf ich Sachen machen. Es ist kein Muss, sondern Gott freut sich darüber. Und das letzte Eck ist das Schwert. In Vers 17b. Und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Bei Gottes Wort musste ich an den Psalm 1 denken, den ich euch einmal komplett vorlesen möchte. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächten, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Also in Vers 2 heißt es, sondern wer Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ich würde jetzt einfach mal Gesetz oder das Gesetz des Herrn mit dem Wort Gottes gleichsetzen, weil ich denke, dass das, also zu der Aussage, also zu der Zeit, wo der Psalm geschrieben wurde, gab es das ganze Neue Testament ja noch nicht. Man hat sich besonders mit dem Gesetz als Jude befasst. Aber das zu erweitern, scheint mir hier kein Fehler zu sein, zu sagen, jetzt das ganze Wort Gottes darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Da ist ein Versprechen mitgeknüpft. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Also ein Baum, der besonders gut aufgeht. Und warum? Weil er direkt mit Wasser, weil er direkt mit sogar einem fließenden Gewässer versorgt wird, mit dem, was er braucht. Und so ist es, glaube ich, auch für uns, für das Wort Gottes. Das ist etwas, ja, was wir brauchen, was wir einsetzen sollen, was uns diese Beziehung mit Gott auch ermöglicht. Dort erfahren wir, wie Gott ist und was er mit uns vorhat, beziehungsweise ja, wie die Beziehung zu ihm aussieht, was sein Charakter ist, dass das Wort Gottes, was wir weitergeben können. Und wenn wir das gebrauchen und schon allein nur darüber nachdenken, so oft es halt überhaupt geht, was übrigens heißt nicht, dass wir möglichst viel lesen sollen, sondern dass wir uns möglichst viel damit beschäftigen sollen. Ja, das ist einfach gut für uns, das ist Nahrung für uns. Und es wird Frucht bringen, aber nicht sofort oder nicht so immer nach 10 Jahren, sondern zu seiner Zeit. Dann, wenn es nach Gottes Plan angemessen ist. Und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Also herzliche Einladung, über Gottes Wort nachzudenken. Zum Schluss, was bleibt? Suit up, mach dich schick, zieh das passende Outfit an. Ich fasse nochmal zusammen, was in diesem Outfit vorhanden ist. Unser Sechseck. Als erstes kommt der Gürtel der Wahrheit. Dann kommt der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Schuhe mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Der Schild des Glaubens. Der Helm der Rettung oder des Heils. Und das Schwert, was das Wort Gottes ist. Und was steht jetzt im Zentrum von dieser Rüstung? Die Antwort, die jedes Kind im Kindergottesdienst immer sagt: Jesus. Ohne ihn und ohne seine Taten bräuchten wir gar keine Rüstung. Es ist das, worauf wir uns berufen können. Seine Kraft, die durch diese Rüstung in uns wirken darf. Amen.